Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert.
Es ist so schön, euch zu sehen, liebe Family. Ein zentrales Bild für Gottes Gemeinschaft, für Gemeinde, das wir uns jetzt einige Wochen schon angeschaut haben, ist der Weg. So wurden mit diesem Namen wurden die ersten Christen tatsächlich bezeichnet und ihre Lehre in der Apostelgeschichte. Und ich persönlich, ich mag dieses Bild, hat man vielleicht schon mitbekommen. Deswegen gibt es jetzt auch schon Teil 4 heute. Ich mag dieses Bild, weil es etwas Dynamisches hat, weil es irgendwie diese Einladung von Jesus ausdrückt. Jesus lädt uns ein, ihm ganz gezielt auf diesem schmalen Weg zu folgen, der zum Leben führt. Und wir sollen auf diesem Weg von ihm lernen, mit ihm unterwegs sein und das nicht als Einzelkämpfer, sondern in einer Gemeinschaft, eben miteinander. Das ist Titel von dieser ganzen Predigtserie. Und deswegen sagt Paulus auch, das ist wohl eine dieser grundlegenden, zu diesem Bild passenden Einanderstelle in Kolosser 3, da sagt Paulus, unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den richtigen Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Hieran sehen wir, das ist kein irgendwie, es geht nicht nur um die Beziehung zwischen Gott und mir, sondern es ist ein Miteinander. Wir einander helfen, uns den richtigen Weg zu weisen. Und Jesus ist der Weg. Das ist der Titel, den er für sich selber gegeben hat. Ich bin der Weg. Und es geht um diese Gemeinschaft untereinander. Und dieser Weg der Nachfolge, das haben wir gesagt, lässt sich mit drei Zielen umschreiben. Das Ziel Nummer 1 war, bei Jesus zu sein. Bei Jesus zu sein. Dass wir ein Leben einüben in der bewussten Gegenwart Gottes. Dass wir unser Leben nicht irgendwie aufteilen, so in irgendwelche frommen Bereiche hier im Gottesdienst oder dann mal irgendwie in der Gebetszeit. Und der Rest des Lebens ist dann irgendwie Vakuum, sondern es geht darum, dass wirklich jeder Moment unseres Lebens einfach mit Jesus Gemeinschaft wir erleben dürfen. Dass wir erleben, dieser berühmte, inzwischen bekannte jüdische Segen, dass unsere Schuhe bedeckt, unsere Füße bedeckt sein sollen mit dem Staub des Rabbis, weil wir ihm so dicht auf den Spuren sind, so dicht hinterher sind, dass wir mit ihm zusammen sind. Der zweite Ziel, die zweite Überschrift war, wie Jesus werden. Und es geht bei diesem Prozess der Nachfolge darum, Jesus ähnlicher zu werden. Es geht darum, immer mehr zu einer Person zu werden, die in Gottes Liebe gegründet und in seiner Liebe, von seiner Liebe bestimmt wird. Denn Gott ist Liebe. Und wenn das nicht dabei rauskommt, dann sind wir irgendwo vom Weg abgebogen. Wenn wir nicht mehr und mehr zu einer Person werden, die liebt. Und wir haben uns anhand einer Skizze, wenn ihr euch noch erinnern mögt, ein biblisches Modell angeschaut, wie dieser Veränderungsprozess, diese Transformation aussehen kann, was alles dazugehört. Und wer das gerne nachhören möchte, wer das vielleicht noch nicht gehört hat, ihr steigt ja vielleicht, wenn ihr Gäste seid, irgendwie so mitten in der Staffel dabei, dann gibt es die Möglichkeit, das nachzuhören, in der Weg Teile 1 bis 3. Und heute geht es jetzt mit dieser dritten Überschrift weiter. Das tun, was Jesus getan hat. Das tun, was Jesus tat. Und das ist immer eine steile Aussage. Ja? Jetzt für den einen oder anderen sagt, ja gut, da bin ich raus aus der Nummer. Ich möchte anfangen mit Apostelgeschichte 1, Vers 1. Da schreibt Lukas, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat, zu tun und auch zu lehren. Was war der erste Bericht? Das Lukas-Evangelium. Das ging an dieselbe Adresse, das ging an diesen Theophilus. Und in dieser Formulierung von Lukas steckt ein kleiner, aber feiner Hinweis, was in der Apostelgeschichte dann eigentlich passiert. Denn das Lukas-Evangelium, der erste Bericht, handelt davon, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren. Und dann impliziert das, dann geht es eben in dem zweiten Bericht der Apostelgeschichte darum, was Jesus weiterhin als auferstandener und erhöhter Herr vom Himmel getan und gelehrt hat. Macht Sinn?
Lukas sagt, dass der erste Bericht, das hat Jesus angefangen. Und manchmal ist so unsere Vorstellung, oh Jesus, oh, ich bin dann mal weg. Und dann überlässt er irgendwie den anderen Jüngern so, jetzt macht ihr das irgendwie weiter. Nein, nein, nein. Es geht, manche sagen sogar Apostelgeschichte. In manchen anderen Sprachen, Acts heißt es zum Beispiel in der englischen Bibel, da steht gar nichts von Aposteln. Es sind Taten. Man kann auch sagen, es ist die Geschichte des Heiligen Geistes oder die Geschichte, die Jesus einfach weiterschreibt, aber durch die Nachfolger, durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Zu Pfingsten, bless her heart. Das war, glaube ich, unsere. Man hört es ja so langsam. Kurz vor Pfingsten oder auch vor der Himmelfahrt haben die Jünger noch gefragt, Jesus, baust du jetzt dein Reich auf? Kommt jetzt dein Reich? Und Jesus sagt an der Stelle, es ist nicht an euch, das genau diese Zeiten zu wissen. Die Jünger hatten immer noch die Vorstellung, dass Jesus jetzt ein auf Israel begrenztes Reich irgendwie aufrichtet, dass er sich da auf den Thron setzt. Und Jesus, die Jünger fragen, Jesus, baust du? Und seine Antwort ist, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Das heißt, Jesus sagt, jawohl, ich baue eine Art, aber die ist eine andere Art von Reich, aber das geschieht durch euch. Ich schicke den Heiligen Geist und dann werdet ihr, diese Taten, die ich weiterhin tue, das wird durch uns, durch mich und dich geschehen. Ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und Jesus hat gesagt an einer anderen Stelle, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. So wie Jesus seine Nachfolger auf den Weg der Nachfolger eingeladen hat, um bei ihm zu sein, ihm ähnlich zu werden und das zu tun, was er getan hat, so gibt er seinen Nachfolgern denselben Auftrag. Er sagt, ladet andere auf diesen Weg der Nachfolger ein. Die drei Ziele bleiben exakt dieselben. Bei Jesus sein, wie Jesus werden und das tun, was Jesus tat. Lehrt sie, alles zu halten, heißt es in diesem in diesem Auftrag zum Schluss des Matthäus-Evangeliums. Lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und nicht aus eigener Kraft, sondern dieser Missionsbefehl ist schön wie so ein Burger eingepackt. Da sagt Jesus am Anfang, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Ich bin der auferstandene Herr, der jetzt einfach da oben thront und intronisiert wurde. Und dann jetzt deswegen geht hin, macht alle Menschen zu meinen Nachfolgern. Und siehe, ich bin bei euch. Das ist das zweite Brötchen. You see the burger. Und was uns allerdings dabei manchmal im Weg stehen kann, diese Taten zu tun, das zu tun, was Jesus getan hat, ist aus meiner Sicht eine einseitige theologische Sicht, dass Jesus nämlich alles, was er gesagt und getan hat, nur deshalb tun konnte, weil er Gott war. Okay? Das ist einfach, das ist so ein Teaching, was sich irgendwie in vielen Köpfen irgendwie rumschwirrt. Manchmal ausgesprochen, manchmal bewusst, manchmal aber auch unterbewusst. Dass Jesus alles, was er getan hat, nur deshalb getan hat, weil er Gott war. Nun glaube ich auch, dass Jesus als vollkommener Mensch zur gleichen Zeit auch vollkommener Gott war. Aber Jesus selbst betonte ja immer wieder, dass er nichts von sich selber aus tun konnte. You remember? Er sagte, die Werke, die ich tue, tue ich nicht von mir aus, sondern der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Das, was ich erzähle, was ich rede, tue ich nicht. Aus mir heraus kann ich nichts tun. Das ist interessant. Und das, was Jesus sagte und tat, geschah aus seiner vollkommenen Verbindung zum Vater durch die Kraft des Heiligen Geistes, der auf ihm war, seitdem er von Johannes im Wasser getauft wurde. Ihr erinnert euch. Wasser kommt nicht aus Jesus kommt aus dem Wasser, so rum. Und dann heißt es, der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf Jesus. Leute, das war der Beginn seines öffentlichen Dienstes. Der Geist Gottes ruhte und er blieb auf ihm. Jesus wird nicht berichtet, dass er vorher irgendwie ein übernatürliches Wunder getan hat. Sein Dienst als Rabbi, als Messias, dass das begann in diesem Moment, wo der Geist Gottes auf ihn kam. Warum ist das wichtig? Ich glaube, es ist wichtig, wenn Jesus zum Beispiel Kranke nur deshalb heilen konnte, weil er Gott war Oder wenn Jesus zum Beispiel wusste, dass die Frau, die am Brunnen trifft, dass die schon 5-mal verheiratet war und der Mann, mit der sie jetzt zusammenlebt, dass sie mit dem nicht verheiratet ist, dass er das nur tun konnte und nur wissen konnte, weil er eben allwissend ist, weil er Gott ist, dann bin ich persönlich raus aus der Nummer. Weil ich selber nicht Gott bin. So viel habe ich schon gecheckt. So viel hast du auch schon mitgekriegt. Dann kann Jesus an der Stelle kein Vorbild für mich sein, dem ich nacheifere. Denn wenn Jesus Menschen heilte und befreite und Geistesgaben durch ihn wirksam wurde, weil er sich als Mensch auf die Kraft des Heiligen Geistes verließ, dann gilt das im Prinzip eben auch für uns, weil auch uns derselbe Heilige Geist zur Verfügung stellt. You get it? Das habt ihr schon mal gehört, das weiß ich. Aber ich will es einfach noch mehr erwähnen, weil es einfach in vielen theologischen Kreisen, ich weiß noch damals im STH-Studium, das war so ein Thema, wo wir uns hin und her gestritten haben. Der eine hat eine Andacht gemacht und sagt, das geht überhaupt nicht. Und der andere dann kam dann einen Tag später und sagte, ja, da haben uns richtig in Liebe die Meinung gesagt. Bis der Professor einschreiten musste und sagt, das will ich nicht nochmal hören. Leute, wenn wir die Zeichen und Wunder im Dienst von Jesus nur als Bestätigung betrachten, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist, dann stellt sich eben schon die Frage, warum auch andere Menschen Zeichen und Wunder gewirkt haben, ohne dass sie behauptet haben, Gott zu sein. Macht Sinn? Also selbst Elisa, die haben sogar Tote auferweckt. Da ist jetzt niemand auf den Gedanken gekommen und hat gesagt, du, ich glaube, du bist Gott im Fleische. Ich glaube allerdings schon, dass es besondere Wunder und Zeichen gab, die Jesus gewirkt hat, die besonders seine Messianität hervorgehoben haben. Zum Beispiel, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Oder, dass er übers Wasser gelaufen ist. Da sehen wir jetzt später nicht, dass die Jünger mit einer Selbstverständlichkeit ausgingen, dass dieser Auftrag weitergegeben wurde. Also, Jünger, nie mehr Wein kaufen, einfach nur eine Wasserflasche und einfach kurz Gebet verkorken und dann kommt der Wein drauf. Oder dass Paulus später oder irgendjemand, dass die überhaupt gar kein Schiff mehr irgendwie sich besorgt haben, weil oh, Jesus hat es ja vorgemacht, ja gut. Und Paulus ging einfach übers Mittelmeer nach Korinth. Und als er dann noch ein Schiff genommen hat, du Ungläubiger, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, aber es gibt eben andere Wunder, die Jesus in Fülle getan hat. Vor allen Dingen seine Heilung, vor allen Dingen seinen Befreiungsdienst, um von finsteren Mächten Menschen freizusetzen, dass er eben weitergegeben hat an seine Jünger, auch an seine Apostel, aber dann eben auch an Menschen, die nicht zu dem engsten Apostelkreis gehören. Und bis heute, denn die ganze Kirchengeschichte. Leute, und ich persönlich, ich sehne mich danach, dass das mehr passiert. Ich bin ja nun ein erklärter Chosen-Fan und auch wir haben jetzt einfach hier, die neue Staffel kommt ja da irgendwann jetzt raus. Und da haben wir die Nummer 3 nochmal geguckt. Und Leute, das ist einfach so genial, das zu erleben, wenn Jesus da einfach Menschen anrührt. Die werden freigesetzt oder sie werden geheilt. Blinde Augen werden aufgetan. That is amazing und ich möchte das noch erleben. Ich möchte, dass wir das mehr erfahren, dass der Glaubenslevel da wieder ansteigt, wächst. Und diese berühmte, aber auch so herausfordernde Bibelstelle aus dem Munde Jesu, es steht in Johannes 14, Vers 12, wo Jesus anfängt erst mit diesem Ausdruck, wahrlich, wahrlich, das hat er einfach nur vor Aussagen gesagt, die so nach dem Motto, doppelte Ausrufezeichen, jetzt wird's richtig wichtig, hört bitte zu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Leute, das ist ein Hammervers, der uns ermutigen, aber auch mir eine auf den Kopf hauen kann zur gleichen Zeit. Glaube ich, dass wir erleben wir das? Diese Aussage von Jesus kann ich nur so verstehen, dass es eine gewisse Kontinuität des Auftrags zwischen Jesus und seinen Nachfolgern gibt. Ja, ich glaube auch, dass Jesus als vollkommener Mensch in einer besonderen Liga unterwegs war, der ohne Sünde und in vollkommener, ungetrübter Gemeinschaft mit dem Vater und dem Geist lebte. Und dennoch bin ich überzeugt, dass sein Leben eben auch ein Muster, ein Template ist für unser Leben, das wir anstreben können und sollen, auch wenn wir seine Perfektion und Trefferquote nie ganz erreichen werden. Amen. Wenn das jemand so sieht, dann darfst du das so zum Ausdruck bringen. Wenn nicht, musst du nichts sagen. Erzbischof Michael Ramsey hat Folgendes gesagt aus der anglikanischen Kirche. In der Menschwerdung Jesu sehen wir auch, wie ein echter, wahrer Mensch ist. Wir sehen, was Gott von Anfang an im Sinne hatte, was der Mensch werden kann, wenn er wieder mit Gott vereint ist. Das ist the perfect man. Der vollkommene Mensch ist Jesus. Und das ist das, wo die Reise hingeht. Auch wenn wir das Ziel, sie in Perfektion nie erreichen werden. Jesus hat nicht irgendwie diese gottlose Natur mit sich getragen oder da gab es keinen Kampf zwischen Geist und Fleisch bei ihm. Und er hat den Vater in vollkommener Liebe, ohne Sünde jemals. Auch das ist etwa, da ist Jesus in einer anderen Liga. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht in diese Richtung bewegen sollen. Etwas geheimnisvoll sind ja die größeren Werke, die Jesus hier erwähnt. Auch da haben wir uns wunderbar die Köpfe eingekloppt während des meines Studiums. Viele Theologen hauen sich da irgendwie was um die Ohren, was Jesus damit wohl gemeint haben könnte. Denn was ist denn größer, bitte, als Tote aufzuerwecken, die schon 4 Tage irgendwie im Grab da gelegen haben? Was ist denn größer? Schon mal die Frage gestellt? Und können wir uns darauf einigen, dass es ja schon, also auch solange wir es nicht genau wissen, dass es schon mal super wäre, wenn wir nur das tun, was Jesus getan hat? Können wir uns da einigen? Und dann, wenn wir das erreicht haben, dann können wir uns vielleicht überlegen, okay, was setzen wir jetzt noch oben drauf? Vielleicht hast du schon 41 Tage gefastet und hast größere Werke als Jesus getan. Man weiß es nicht. Was ist mit den größeren Werken gemeint? Ein Beispiel könnte sein, dass durch die eine Predigt von Petrus an Pfingsten 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Eine Dimension, die so vor der Ausgießung des Heiligen Geistes selbst im Dienst von Jesus nicht erreicht wurde. Das könnte ich mir vorstellen, dass es so etwas ist. Ansonsten verstehe ich aber die größeren Werke eher quantitativ und nicht so sehr qualitativ. Was meine ich damit? Als Jesus auf der Erde lebte, war er eine Person, in der Gott sich manifestiert hat. Und er war begrenzt durch Zeit und Raum. Das heißt, wenn Jesus in Jerusalem war, da war er nicht gleichzeitig in Kapernaum. Macht Sinn, oder? Und seitdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist und sein Geist ausgegossen ist, ist Jesus das Haupt eines neuen Leibes, der aus Millionen von Gliedern besteht. Ich glaube, dass es dem neuen Bund mehr entspricht, wenn wir Jesus Aussagen so verstehen, dass wir als Gemeinschaft, wir als ganzer Leib, die Werke von Jesus tun werden und dann von der Quantität her werden die größer sein. Jesus hatte damals den Geist ohne Maß. Und jeder einzelne Nachfolger hat den Geist mit Maß. Die Bayern sowieso. Und das ist ja gerade der Punkt, den Paulus macht, wenn er über den Leib Christi in Korinth spricht, dass wir einander brauchen, weil nicht ein Einzelner alle Gaben hat. Erinnert ihr euch? Wenn Paulus von dem Leib spricht, sein Lieblingsbild, dann sagt er, es gibt unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Dienste und Wirkungen und wir ergänzen einander, dienen einander, brauchen einander. Haben alle die Gabe, Wunder zu wirken? Haben alle die Gabe der Heilungen? Sind alle Lehrer, sind alle Propheten, sind alle Evangelisten? Und die Antwort da ist nein. Aber gemeinsam bilden wir das ab. Sind wir der Leib, sind wir der Tempel, das, was Jesus in einer Person war. Und das ist doch die Bedeutung der neutestamentlichen Gemeinde, dass wir miteinander den Leib Jesu bilden und so wie Gott damals in Christus in einem einzigen Leib wohnte, er heute in uns als Gemeinschaft wohnt. Und Leute, das nimmt eben auch eine Menge Druck raus. Wenn wir uns nicht als einzelne Nachfolger mit Jesus vergleichen, sondern mit in der Gemeinschaft. Früher habe ich gedacht, wenn ich diese Bibelstelle gelesen habe, ich, Wolfi, bin jetzt aufgefordert, die Werke zu tun, die Jesus tat und noch größere. Leute, da ist der Frust vorprogrammiert, wenn ich so als Einzelmaske unterwegs bin. Aber in der Gemeinschaft mit all unseren unterschiedlichen Gaben und Aufträgen in einer Gemeinde, und es gilt ja nicht nur in einer einzigen Gemeinde, sondern inzwischen gibt es mehrere Gemeinden in einer Stadt, in einem Dorf, in einem Land, der Gemeinde in einem Kontinent, auf der gesamten Erde sind wir aufgetragen, die Werke zu tun, die Jesus tat und noch größere. Teresa von Avila hat gesagt, Christus hat keinen anderen Körper auf Erden als den euren. Ihr seid die Augen, mit denen er barmherzig auf diese Welt schaut. Ihr seid die Füße, mit denen er geht, um Gutes zu tun. Ihr seid die Hände, mit denen er die ganze Welt segnet. Christus hat jetzt keinen anderen Leib auf Erden als den euren. Wir gehören zum Leib Christi. Du bist Teil von Jesus Body. Und das, ich glaube, das, wir brauchen manchmal echt eine Offenbarung an der Stelle, was das wirklich bedeutet. Und das, was Jesus damals getan hat, zu dem er auch uns beauftragt, kann man gut mit dem Wort segnen zusammenfassen. Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu finden, die Kranken zu heilen, die Gefangenen zu befreien, die Trauernden zu trösten. Er ist gekommen, um das Wesen des Vaters zu offenbaren und die frohe Botschaft von einem Leben unter der liebevollen Herrschaft zu verkündigen und uns überfließendes Leben zu schenken. Er nahm am Kreuz jeden Fluch auf sich, damit wir gesegnet werden können. Und diesen Auftrag hat Jesus auch uns übertragen. Er hat uns gesegnet, damit wir ein Segen sind für andere. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir ebenfalls die Kinder Abrahams, zu dem Gott damals gesagt hat, ich werde dich segnen, Abraham, und du wirst ein Segen sein. Und wenn wir in den beiden ersten Zielen wachsen, nämlich bei Jesus zu sein, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen und wie Jesus zu werden, dann wird auch das dritte Ziel, das zu tun, was Jesus tat, kein anstrengender Akt mehr sein, sondern ganz natürlich entstehen. Je mehr wir uns, ich glaube, das ist ein geistliches Gesetz, je mehr wir uns des Segens bewusst werden und in einem gesegneten Zustand, wenn du etwas erlebt hast, was dich unwahrscheinlich gebläst hat und wenn du gerade irgendwie von Gott einfach überschüttet wurdest mit Segen, dann ist es einfach natürlich, dann gibst du das weiter. Also ich glaube, das wäre ganz schräg, wenn du einfach dann sagst, nö, also pff, das halte ich jetzt für mich. Da mache ich jetzt Gurken drauf. Denken in Lukas 7, 47. Kommt natürlich. Ich muss immer wieder an diese schöne Stelle denken in Lukas 7, 47, wo diese Frau, sie wird uns beschrieben als eine Sünde, ihr ganze Liebe über Jesu Füßen aus. Sie weint und sie mit ihren Tränen benetzt sie die Füße und dann trocknet sie sie ab mit ihren Haaren. Und dann die alle so empört so, oh, was ist los, wenn er wüsste, wenn ein Prophet wäre, er wüsste, was diese Frau ist und hin und her. Und Jesus sagt etwas Entscheidendes, er sagt, diese Frau liebt viel. Und dann gibt er auch die Begründung, warum liebt sie viel? Weil ihr viel vergeben wurde. Und damit sagt er nicht unbedingt, sie hat mehr vergeben bekommen als alle anderen. Das sagt er nicht, sondern Jesus sagt einfach, sie hat ein größeres Verständnis von dieser Vergebung. Und das führt dazu, dass sie einfach zu einer Frau wird, die das weiter wieder zurückgibt, die einfach das gerne wieder zurückschenkt, die ihr Leben ausgießt vor Jesus. Und dieses Wort oder dieses Akronym Segne ist ein hilfreiches Akronym, das zusammenfasst, was es bedeutet, das zu tun, was Jesus getan hat. Und das habe ich hier übernommen von diesem einen Buch, das haben wir vor ein paar Jahren, als wir in Lindau, zum ersten Mal in Lindau waren, haben das Johnny und Melody vorgestellt, dieses Akronym. Und ich möchte euch dieses Buch wärmstens empfehlen. Wärmstens auch. Ich kenne also wenige Bücher, die einfach so ermutigen, wenn es um diesen ganzen Out-Bereich geht, wenn es darum geht, wirklich einen Lebensstil zu entwickeln, der einfach Menschen segnet und nicht irgendwie so dieses irgendwie so Evangelisation in manchmal in Richtung so, oh, das ist jetzt müssen wir Leute bekneten und irgendwie die bekehren und so weiter. Das nimmt da einfach den Druck raus und ist sowas von ermutigend. Und dieses eine Akronym Segne. Das fasst, wie gesagt, zusammen, wie was unser Auftrag ist, was Jesus getan hat und was auch wir tun sollen. Und das möchte ich die verbleibende Zeit gerne einfach im wahrsten Sinne durchbuchstabieren. Es steht für Starte mit Gebet. Im Gebet erhalten wir Gottes Perspektive für andere Menschen. Wir sehen sie mit den Augen eines liebevollen Vaters und können ihr Potenzial erahnen. Oder was hättest du vielleicht eben damals, bevor Saulus zum Paulus wurde, hätten wir erahnt, was für ein Potenzial in dieser Person steckt. Was aus dem werden kann, einem absoluten Terror religious hardcore Hardliner, der einfach völlig verbohrt Menschen in den Knast wirft, einfach sie foltert, bis hin, dass sie umgebracht werden. Er war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Hätten wir erahnt aus Gottes Perspektive, was für ein Potenzial in dieser Person steckt. Im Gebet werden wir uns bewusst, dass Gott derjenige ist, der im Verborgenen bereits an den Herzen von Menschen dran ist und sie vorbereitet. Und das ist wichtig, wenn es darum geht, zu segnen, dass wir nicht denken, oh, mit uns kommt jetzt irgendwie, fängt Gott an, sondern Gott ist schon lange dabei, hinter den Kulissen. Er arbeitet an den Herzen von Menschen. Im Gebet lernen wir, auf Gottes Stimme zu hören, zu welchen Menschen uns Gott jetzt gerade führt. Wer ist reif? Wer ist dran? Und Gott, können wir beten, öffne mir heute eine Tür, um andere Menschen zu segnen. Schönes Gebet aus dem Kolosserbrief. Öffne mir heute eine Tür. Schenke mir von dir orchestrierte Begegnungen. Ich mag diesen Begriff im Englischen. Divine Appointments. Göttliche Verabredungen. Wo wir irgendwie merken, okay, das war jetzt kein Zufall. Da war etwas vorbereitet. Da sind wir nicht einfach nur stumpf irgendwie, haben wir uns irgendwie eingeschlossen in den Bus und gehen jetzt einfach durch und predigen die Leute da alle an. Das ist ja alles, was wir wahnsinnig lieben, wenn das von anderer Seite irgendwie kommt. Sondern, dass wir einfach auf diese Momente warten, die Gott vorbereitet und orchestriert hat. Jemand hat gesagt, wir sollten nicht mit unseren Familienangehörigen, Nachbarn oder Kollegen über Gott reden, ohne mit Gott über unsere Familienangehörigen, Nachbarn und Kollegen zu reden. Finde ich einen sehr hilfreichen. Und das nennt sich Gebet. Mit Gott darüber reden heißt Gebet. Okay. Das E steht für erst zuhören. Leute, wir segnen Menschen, wir lieben Menschen, wenn wir ihnen richtig zuhören. Ohne gleich, und ich glaube, hier sind Christen manchmal besonders in der Gefahr, dass wir haben immer gleich ein Versle für alles. Und das kommt dann aber manchmal auch wenn es noch so richtig ist, wenn es noch so viel Wahrheit ist, es kommt aber auch manchmal rausgeschossen an einer Stelle, die einfach nicht so hilfreich ist. Das ist dann gesalbter Senf, aber ist immer noch Senf, den wir da irgendwie dazugeben müssen. Oder dass wir dann irgendwie verurteilen und innerlich denken so, Mann. Da bist du noch an diesem Punkt, das geht ja gar nicht. Leute, es gibt viele Menschen, zahlen horrende Summen für Therapeuten, die ihnen eigentlich nur zuhören. Leute sehnen sich danach, Menschen zu treffen, die wirklich ein Interesse haben, die sie nicht nur irgendwie als Objekt sehen und whatever. Wenn wir uns wirklich für das Leben und die Geschichte von Menschen interessieren, dann bringt das einen Unterschied. Wir sollten uns immer wieder daran erinnern, dass wir zwei Ohren und einen Mund haben. Hat einen Grund. Doppelt so viel zuhören, weniger reden. Jesus war ein Meister darin, Fragen zu stellen. Geht mal durch ein Evangelium durch und schaut euch an, wie viele Fragen Jesus gestellt hat. Auch das ist etwas, was ich persönlich lernen möchte, was ich mir abgucken möchte. Weil diese Fragen, die bringen etwas hervor. Die bringen Möglichkeiten, Themen an die Oberfläche, Herzen, die sich öffnen. Und dann hat er auch verstanden, richtig zuzuhören. Selbst einen Blinden hat Jesus zuerst gefragt, was er für ihn tun kann. Und er ging nicht selbstverständlich davon aus, dass seine Blindheit seine größte Not ist. Finde ich hilfreich. Ja, wenn ein Blinder ruft und sagt, bitte helf mir. Ich hatte ein anderes Problem. Ja, egal. G steht für, das ist einer meiner Lieblingspunkte, gutes Essen. Allein im Lukas-Evangelium gibt es über 50 Hinweise auf Essen. Der Lukas-Experte Robert Karras schrieb, im Lukas-Evangelium geht Jesus entweder zu einer Mahlzeit, isst bei einer Mahlzeit oder kommt von einer Mahlzeit. Ich glaube, der Bibelvers kommt gar nicht noch. Das ist kein Bibelvers, ist einfach ein Zitat, aber es ist fast wie ein Bibelvers. Man könnte auch das Ist mit Doppel-S schreiben, ist völlig egal. Im Lukas-Evangelium geht Jesus entweder zu einer Mahlzeit, er isst bei einer Mahlzeit oder er kommt von einer Mahlzeit. Gemeinsames Essen war in der damaligen jüdischen Kultur ein Ausdruck von innigster Gemeinschaft. Und deswegen war das auch so skandalös, wenn Jesus mit den falschen Personen gegessen hat. Ein Theologe hat gesagt, die Art und Weise, wie Jesus gegessen hat, hat mit dazu beigetragen, dass er gekreuzigt wurde. Es waren einfach die falschen Menschen. Das ging nicht. Mit denen konnte man nicht Gemeinschaft haben, Tischgemeinschaft haben. Und auch wenn das in unserer Gesellschaft nicht mehr ganz so heftig ist, es sind doch gemeinsame Zeiten bei einem guten Essen immer noch die beste Gelegenheit, Menschen besser kennenzulernen, Menschen zu segnen, sie wertzuschätzen. Kathy und ich sind neulich vor ein paar Wochen erst bei unserem Nachbarn gewesen, musste dann irgendwie ein bisschen vertagt werden, weil er hat sich irgendwie eingeschlossen und er kam nicht mehr von innen nach raus. Und dann sind wir da mit unserem, ohne Kuchen, aber haben unsere Teetassen mitgebracht. Naja, und dann macht er im Klo auf und sagt, hey, komm nicht raus, ich kann eigentlich nicht aufmachen. Ich sage, interesting, das haben wir auch noch nicht erlebt. Von außen zuschließen kenne ich, aber nicht von innen. Egal. Auf jeden Fall haben wir das dann nachgeholt. Und es war eben auch so ein Moment, wo wir einfach gemerkt haben, und er ist eben Witwer und er ist allein und so weiter. Und man hat eben gemerkt, Mensch, da ist so froh, dass er jemanden hat, um sein Herz auszuschütten. Und wir haben einfach ganz gut zugehört. Aber man hat eben auch gemerkt, wie das etwas verändert hat und wie das auf ein neues Level gebracht hat. Wir waren vorher schon irgendwie nett miteinander, aber haben uns immer noch gesiezt nach gefühlten 300 Jahren. Und jetzt ist etwas, eine andere Nähe da und einfach eine andere Möglichkeit, einfach mit ihm ins Gespräch zu kommen. Andere neue Leute, die bei uns eingezogen sind, auch da haben wir schon ausgetauscht, WhatsApp, vielleicht treffen wir uns jetzt auch noch die Tage. Leute, lasst uns diese Gelegenheiten nehmen, ohne große Agenda, einfach Menschen zu segnen, ihnen Gutes zu tun und deswegen, Gastfreundschaft hat einen so hohen Stellenwert im Neuen Testament, ist viel fast eine geistliche Gabe, der Gastfreundschaft. Aber ich glaube, das kann man auch machen, wenn man beim Gabentest das nicht rauskam. Öffne dein Haus, öffne deine Wohnung, öffne deine Küche. Was du hast, gehört nicht dir allein, sondern Gott möchte das nutzen, um andere Menschen zu segnen dadurch. Und wenn du das selber nicht kannst, du sagst, wenn ich koche, dann ist das kein Segen für andere. Das ist der Fluch. Das riecht nach Schwefel, das will ich nicht. Dann, was Jesus auch gemacht hat, ist, er hat sich woanders eingeladen. Das geht auch. Das habe ich mal irgendwann entdeckt und seitdem mache ich das öfter und habe schon öfter mal eingeladen bei Leute. Leute, das muss nicht kompliziert sein. Trotzdem kannst du einfach diese Gemeinschaft genießen, kannst Menschen segnen. Der nächste Punkt, das N steht für Nächstenliebe. Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, heißt es. Und Nächstenliebe bedeutet, dass wir lernen, mit dieser selben inneren Haltung unterwegs zu sein, um andere Menschen zu segnen, indem wir ihnen dienen. Und die goldene Regel dabei ist unser innerer Kompass. Matthäus 7,12, berühmter Vers. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Ich finde das so genial, dass wir uns immer fragen können, der innere Kompass ist, okay, wie möchte ich in der Situation von anderen behandelt werden? Jetzt behandle ich die andere Person so. That is love. Das ist in diesem goldenen Regel ist das ganze Gesetz erfüllt. Und das kann bedeuten, dass du anderen Menschen Zeit schenkst oder finanziell sie beschenkst, dass wir ganz praktische Hilfe anbieten, um einer Not oder einem Bedürfnis zu begegnen, das wir vielleicht mitbekommen haben, als wir mit ihnen gegessen haben. Das kann auch ein prophetischer Eindruck als Ermutigung sein, den wir weitergeben oder dass wir für eine herausfordernde Situation oder für ihre Heilung beten. Und der letzte Punkt ist das E, erzähle deine Geschichte. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein Augenzeuge dessen, was Gott für dich und in deinem Leben getan hat. Und es geht dabei nicht darum, dass du eine super extreme Vorher-Nachher-Story hast. Leute, das bremst so viele Christen aus. Die hören einfach, manchmal sind so super Stories, die sind sowas einerseits von ermutigend, die können aber auch wiederum entmutigend sein, wenn man dann einfach sich damit vergleicht und sagt, ja super, wenn ich so eine Story hätte, dann würde ich die auch erzählen. Aber bei mir, ich weiß gar nicht, ob es vorher gab. Ich bin christlich aufgewachsen und ich war irgendwie schon immer in dem Kuchen und ich habe nie geraucht. Hör mal. Was soll ich erzählen? Und ich möchte dir heute sagen, wenn du Christ bist, dann hast du mindestens eine Totenauferweckung erlebt. Und zwar deine eigene. Unabhängig davon, wie spektakulär das abgelaufen ist. Im Epheserbrief sagt Paulus, wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden. Aber Gott, hier ist das beste Aber aller Zeiten. Aber Gott, der reich ist an Erbarmen, hat uns um seiner großen Liebe willen mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade sind wir errettet. Paulus sagt hier nicht, also nur für, das gilt nur für 2% irgendwie oder wenn du das weißt oder wenn du das irgendwie, keine Ahnung. Nein, er spricht das jedem Christen zu. Jeder Christ war tot. Das ist auch nicht nur so ein nettes Bild, sondern wir waren wirklich geistlich tot, sagt die Bibel. Wir waren getrennt von Gott. Wir waren verloren. Und Gott hat in Christus uns, das feiern wir jetzt Ostern, mit Christus lebendig gemacht und wir sitzen mit jetzt schon zur Rechten der Majestät. Du bist jetzt schon gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Und selbst wenn du der Geringste wärst im Reiche Gottes, dann bist du immer noch größer in Gottes Augen als alle Glaubenshelden im Alten Bund. Diese Stelle, das finde ich immer wieder genial. Das versuche ich immer wieder, meinen Kopf rum irgendwie zu wickeln. Du bist größer als Mose. Du bist größer als Abraham. Du bist größer als David. Größer als Elia. Größer als Johannes der Täufer. Warum? Die große Frage ist, warum? Weil in uns, weil wir irgendwie besser sind, cooler sind, irgendwie mehr whatever? Nein. Weil du in einer größeren Nähe zu Jesus lebst, weil du Gott in der Person von Jesus und durch den Heiligen Geist auf eine Weise kennst und mit ihm auf eine Weise verbunden bist, die niemand im Alten Bund so erlebt hat. Jeder im Alten Bund hat den Heiligen Geist auf sich gehabt. Du hast den Heiligen Geist in dir wohnen. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Johannes der Täufer war der Größte im Alten Bund, weil er der direkte Wegbereiter von Jesus war. Nicht, weil er wahnsinnig, er hat überhaupt gar kein Wunder gewirkt. Kein einziges. Und Elia und Elisa, da hat es nur so geblitzt. Lass dir von niemandem einreden, dass du keine Geschichte zu erzählen hast. Stop it! Niemand ist so gut darin, deine Geschichte mit Gott zu erzählen, wie du selber. Und zum Abschluss nochmal zusammengefasst, das ist das Akronym. Starte mit Gebet, erst zuhören, gut essen, Nächstenliebe und erzähle deine Geschichte. Und ich finde dieses Akronym echt hilfreich. Mir einen segnenden Lebensstil anzugewöhnen und dadurch das zu tun, was Jesus getan hat. Und es geht nicht darum, jeden Tag der Reihe nach irgendwie durch alle Punkte durchzugehen und so irgendwie so Dienstagmorgen so, oh Gott, tut mir leid, ich bin nicht zum Essen gekommen, vergib mir. Sondern sich an unterschiedlichen Tagen vielleicht auf einen Punkt zu konzentrieren, an einem Tag. Also jetzt nicht, dass du sagst, ich mache nur gut essen, alle anderen lasse ich aus. Ist vielleicht nicht die Idee, dass du an einem Tag betest, du besonders für Divine Appointments und segnest dadurch andere Menschen. An einem anderen Tag hörst du einem Kollegen bei der Arbeit ganz bewusst zu und segnest ihn dadurch. Dann lädst du jemanden zum Essen ein oder lädst dich selber ein, an den du neulich mal wieder gedacht hast. An einem Tag hast du den Eindruck, mal eine ermutigende Nachricht an jemanden zu schicken oder deine Hilfe anzubieten. Irgendwann ergibt sich auch die Gelegenheit, dass du einen Teil deiner Geschichte von Gott erzählen kannst. Entweder wie du zum Glauben gekommen bist oder was du letzte Woche mit ihm erlebt hast. Es geht um einen Lebensstil. Und diese 5 Dinge, das kannst du dir an deinen Finger tackern und kannst damit betend unterwegs sein. Ich glaube, das kann uns helfen, in einen Lebensstil reinzukommen, der andere Menschen segnet. Und da geht es eben nicht darum, andere Menschen zu bekehren, sondern sie einfach zu segnen und es Gott zu überlassen, wie und wann er sie zu sich zieht. Amen.
Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.